Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.
Heute mit dem Thema Beete und Grünflächen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Hanni Müller. Hallo.
Hallo.
Frau Müller, Sie sind Gärtnerin bei unseren Stadtwerken und um das Thema, nämlich Garten und beziehungsweise bei uns sind es dann eher Beete und Grünflächen bei der Stadt, darum geht es auch heute. Können Sie ganz kurz nochmal sich vorstellen, wer sind Sie, wie lange sind Sie schon bei den Stadtwerken?
Ja, mein Name ist Hanni Müller. Ich bin jetzt seit fast 8 Jahren bei den Stadtwerken Taunusstein als Gärtnerin, hauptsächlich aus dem Fachbereich Garten- und Landschaftsbau. Und ja, ich bin mitverantwortlich mit meinen Kollegen eben für die Bepflanzung, Instandhaltung, für das ganze Grün, was so in und um Taunusstein herum wächst und grünt.
Vielleicht abzüglich der Wiesen wahrscheinlich, die...
Naja, die Blühwiesen sind auch wieder unseres und die Rasenfläche. Ja.
Ah, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu. Also es gibt tatsächlich auch unterschiedliches Grün sozusagen, die wahrscheinlich das, was den meisten Menschen bei Stadtgrün so direkt ins Gedächtnis kommt, sind... Ja, die Beete, die entlang der Straßen oder auch in der Mitte sind, also in Wehen, beim Weiher Center zum Beispiel, haben wir ja größere Beetanlagen am Dr. Peter-Nikolaus-Platz. Das sind so die großen Bereiche, die einem spontan einfallen, aber auch entlang der A-Straße. Das fällt alles in Ihren Beritt?
Zum großen Teil ja. Wir kooperieren natürlich auch, weil es sehr viele Flächen sind, mit ansässigen Gartenlandschaftsbaubetrieben, die einen Teil der Arbeit für uns dann auch übernehmen, weil wir sind nicht genügend, um alles zu machen.
Ja, und jetzt habe ich Sie gerade gestern aber beim Beet in Wehen auch höchstpersönlich gesehen, als ich vorbeigefahren bin. Ja, die Beete und Grünflächen haben sich in den letzten Jahren verändert. Also wer das aufmerksam beobachtet, das sieht nicht mehr ganz so aus, wie das vor ein paar Jahren noch alles aussah, was an städtischen Grünflächen, wie das bepflanzt wird. Wie hat es sich denn verändert?
Naja, gerade in den großen Flächen, wie jetzt zum Beispiel am zentralen Busbahnhof in Hahn, wurde früher halt jedes Jahr Saisonpflanzen auch mit eingepflanzt. Also man hat einen Bereich gehabt, wo feste Stauden standen, wie zum Beispiel der Lavendel als Umrandung. Aber in der Mitte der Pflanzung wurde dann, um halt einen langen Blüheffekt zu erzeugen, oftmals mit Wechselflor gearbeitet. Das hieß, im Frühjahr kamen dann die Stiefmütterchen rein, im Sommer kamen dann die Apfelblüter rein und im Herbst die Erika. Und von dem sind wir immer weiter weggegangen, weil zum einen der Aufwand sehr hoch ist, also die Kosten.
Also das heißt wirklich immer die alten quasi rausbuddeln, neue reinpflanzen.
Genau, richtig. Mhm. Ein ständiger Wechsel, deswegen auch Wechselflor. Ja.
Okay, und das machen wir jetzt heute nicht mehr so?
Nee, wie gesagt, zum einen ist der Arbeitsaufwand sehr hoch, zum anderen sind das natürlich auch ständig laufende Kosten. Und es ist auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Klar, es ist schön, wenn es ständig blüht. Ja, man hat immer eine volle Blühkraft da. Mhm. Aber es heißt halt bei den veränderten Witterungsbedingungen auch, dass man ständig hinterher sein muss, was das Wässern vor allen Dingen angeht, weil diese Pflanzen natürlich einen hohen Wasseranspruch auch haben, gerade auf diesen vollsonnigen Flächen. Und das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß.
Also das Thema Wasser ist ein Hauptthema, warum wir das geändert haben.
Und okay. Auch von der Ökologie her einfach, ja. Also es sind oft fremdartige Pflanzen, die aus, meine Stiefmütterchen jetzt nicht, aber es sind Pflanzen, die oftmals den Insekten und den heimischen Tieren nicht so viel bieten auch.
Okay, das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Menge geändert, sozusagen nicht nur den Turnus. Was wechseln wir eigentlich? Wenn ich das richtig verstanden habe, setzen wir also eher auf Pflanzen, die mehr oder weniger das ganze Jahr klarkommen und dann eben zu ihren Zeiten auch entsprechend blühen. Und wir haben auch Pflanzen, wir wählen die Pflanzen auch anders aus, also mit mehr Nutzwert oder wie auch immer man das wie man das sagt. Also auch für Insekten und eher heimische Arten, ist das richtig?
Ja, so kann man das durchaus sagen, ja.
Und was sind das so für Pflanzen?
Die wir jetzt verwenden?
Ja, genau.
Ja, man nennt es allgemein Stauden. Stauden sind Pflanzen, die eben mehrjährig sind, die eben eine Anwachsphase haben, in der sie auch ein bisschen intensiver gepflegt werden müssen, aber dann sich mit den Jahren immer mehr etablieren und die man dann, sage ich mal so, in einem Zeitraum von 5 Jahren außer dem Pflegeschnitt und dem Unterdrücken des Unkrauts eigentlich in Ruhe lassen kann. Nach 5 Jahren haben sie dann meist so ein bisschen auch an ihrer Kraft verloren. Dann geht man hin und verjüngt sie wieder, indem man sie teilt. Mhm. Oder nochmal kräftig zurückschneidet. Aber es ist eine längerfristige Entwicklung der Pflanze feststellbar und die ist einfach auch vorhanden.
Okay, und dann kommen die Pflanzen auch ein bisschen besser, ja, mit der Trockenheit, die wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder hatten, auch besser klar, weil die einfach besser verwurzelt sind, weil sie generell nicht so viel Wasser brauchen, oder?
Ja, genau. Zum einen kann man da wesentlich standortgerechter arbeiten. Also das Wichtigste ist eigentlich, wenn man sich eine Pflanze aussucht, dass man erstmal klärt, passt Pflanze und Standort zusammen.
Okay, also Standort, was haben wir für einen Boden, was haben wir für Sonne oder solche Dinge?
Genau, richtig. Also es kommt auf die Bodenverhältnisse, auf die Lichtverhältnisse. Die Wassergabe steuern wir dann entsprechend. Und natürlich auch, wie gesagt, die Durchwurzelung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil umso längerfristig eine Pflanze an ihrem Standort ist, umso intensiver kann sie natürlich den nötigen Wurzelraum sich schaffen. Und damit ist sie natürlich auch robuster.
Okay. Das Thema Bewirtschaftung, also Sie haben es jetzt schon gesagt, das eine ist natürlich die Pflege, also Schnitt, Unkraut, Jäten und so. Wir kennen das auch aus dem heimischen Garten, das bleibt natürlich trotzdem nicht aus. Aber gerade das Thema Bewässerung ist natürlich ein großes. Also ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor. Wir haben ja jetzt nicht ein großes Beet, wo man dann einmal irgendwie gießt, wie man das eben vielleicht zu Hause macht, sondern wir haben ja wirklich überall verteilt auch einzelne Beete und Blühflächen. Wie macht ihr das überhaupt?
Wir haben einen großen Traktor, einen Schlepper mit einem Fass, Wasserfass hinten dran, mit einem Gießarm ausgestattet, mit dem wir dann gezielt eben die Flächen nach der Notwendigkeit anfahren. Wir kontrollieren natürlich regelmäßig den Zustand der Pflanzung. Also das heißt, bei den Fahrten über das Stadtgebiet schaut man mal, wie sieht's aus, hat irgendwas welke Erscheinungen, was dann heißt, jetzt ist dringend Wasser nötig. Oder man kontrolliert mit der einfachen Fingerprobe einfach mal den Finger ein bisschen in die Erde reinkrabbeln und schauen, ja, ist noch Feuchtigkeit vorhanden oder ist es schon im tieferen Bereich auch trocken, also 3-4 Zentimeter weiter unten. Und dann heißt natürlich, okay, jetzt muss Wasser dran. Wir arbeiten aber auch zusätzlich halt mit Mulchmaterial verstärkt inzwischen, um einfach die Verdunstung, die ja den Sommer über sehr stark ist, ein bisschen einzudämmen.
Okay, das heißt, wir gucken, dass nicht so viel Wasser verdunstet. Und dann ansonsten, fahrt ihr dann wirklich mit eurem, ich weiß nicht, LKW mit dem Wasser hinten drauf, die Flächen ab und gießt die dann auch gezielt?
Wir sind im Stadtgebiet mit dem Gießfahrzeug unterwegs dann gezielt, ja.
Und wichtige Frage, was ist das für ein Wasser? Wo kommt das her? Ist das Trinkwasser? Ist das...
Das ist ein bisschen abhängig von der Witterung. Wir schauen halt schon, dass im Frühjahr möglichst Wasser vorhanden ist, dann in den Zisternen. Jetzt war es im letzten Jahr so, wo es wirklich ein sehr extrem trockenes Frühjahr war und auch ein extrem trockener Sommer, dass wir gegen Ende auch mit unseren Wasserkapazitäten dann an die Grenzen kamen. Wir haben dann zum Teil bewusst Flächen ausgespart und haben gesagt, wir stellen das Gießen jetzt hier einfach ein. Das muss dann auch sein.
Also da nicht wundern, wenn dann auch die öffentlichen Flächen teilweise ein bisschen vertrocknet aussehen. Dann.
Aber Stauden sind unheimlich regenerationsfähig. Ihre eigentliche Kraft ist nicht in den oberirdischen Teilen, sondern eben in den Wurzeln. Und solange das kein Dauerzustand ist, schaffen es die meisten, auch wenn sie mal kurzfristiger Trockenheit ausgesetzt sind. Das sieht vielleicht dann eben nicht mehr ganz so hübsch aus am Ende des Sommers, im August dann oder so. Aber manchmal ist es halt die Maßnahme, die einem dann nur noch bleibt.
Ja, verständlich. Kennen wir ja auch alle. Sie hatten das eben noch mal angesprochen mit dem Blühstreifen, Entschuldigung, oder Blühwiesen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, auch das ist natürlich eine Methode, in der man schnell einen Rasen oder einen Rasenstreifen oder ganze Flächen in insektenfreundlich gestalten kann, indem man dann eben Blühwiesen anlegt, die natürlich sehr stark von den Bestäubern und den Schmetterlingsarten genutzt werden. Zum einen für die Bienen natürlich, für die Nahrungsfindung, aber oftmals auch eben um die Entwicklung der Nachkommen. Also viele Schmetterlingsarten brauchen gewisse Pflanzen, um ihre Raupen drauf füttern zu können sozusagen, weil die spezialisieren spezialisiert sind auf Futterpflanzen. Und da sind natürlich solche Blühwiesen sehr attraktiv und sehr hilfreich.
Und wo findet man die in Taunusstein?
Ach, wir haben zum Beispiel in der Jahnstraße, in dem Parkplatzbereich ist jedes Jahr Blühwiese. Wir machen auch im Zopfbereich immer einen Streifen. Also verteilen sich eigentlich so ein bisschen über das ganze Stadtgebiet. Es sind meist so kleinere Streifen an der Silberbachhalle oben. In Wehen haben wir einen Streifen immer wieder. Und wir suchen auch immer nach neuen Flächen oder anderen Flächen. Das wechselt im Stadtgebiet. Das ist so eine Wanderung sozusagen der Blühwiesen.
Ja, jetzt haben wir schon ganz viel dazu gehört, was wir als Stadt sozusagen auf den uns eigenen Flächen machen. Richtig super wird das natürlich, wenn das für die Insekten, für die Schmetterlinge, für die Hummeln auch in den Privatgärten irgendwie ein super Angebot gibt. Von daher, was können denn Bürgerinnen und Bürger an Tipps vielleicht auch mitnehmen?
Also für den eigenen Garten ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, um langfristig Freude dran zu haben, die Planung im Vorfeld. Also sich genau zu überlegen, was passt bei mir von den Bodenverhältnissen her, von den Lichtverhältnissen, von der Himmelsrichtung, in die der Garten liegt. Ganz entscheidend, gerade für eben auch für die Lichtverhältnisse. Das Mikroklima spielt eine große Rolle. Da ist es ganz hilfreich, sich am Anfang wirklich langfristig Gedanken zu machen. Oder auch, wenn man jetzt einen alten Garten hat, der schon Bestand hat, hineinzuschauen, also wirklich auf seinen Garten zu achten und zu schauen, was funktioniert und vielleicht auch mal 1-2 Jahre erstmal zu beobachten. Und die Natur macht ja viele Dinge schon von allein. Sie bringt Zeigerpflanzen hervor. Wenn ich sie kenne, weiß ich zum Beispiel, dass wenn ich viel Löwenzahn in der Rasenfläche habe, dass unheimlich viel Stickstoff vorhanden ist. Man kann das Internet eben auch dann zu Hilfe nehmen und sagen, was ist denn bei mir los, wenn das und das passiert? Da haben wir heute ja sehr viele Informationen bekommen. Und sich dann, ja, man lernt im Prinzip auch als Gärtner immer mit den Pflanzen mit.
Ja, kann ich nur bestätigen. Ich hatte vorher Hortensien in einem Bestandsgarten. Die habe ich mittlerweile quasi eliminiert, weil die einfach, die brauchten wirklich jeden Tag eine Gießkanne irgendwie, um halbwegs klar zu kommen und sahen ansonsten einfach immer nur sehr, sehr erbärmlich aus. Und ehrlicherweise befürchte ich, die Jahre sind vorbei, wo die so richtig Spaß machen. also das heißt, gucken, was habe ich für Lichtverhältnisse, was habe ich für Bodenverhältnisse, vielleicht auch gucken, wie sieht mein Garten jetzt schon aus, was klappt vielleicht nur, wenn ich wirklich sehr viel unterstütze und was funktioniert vielleicht einfach so ein bisschen von sich heraus, weil ich habe zum Beispiel auch Lavendel, mit dem mache ich einfach gar nichts, außer ihn ab und zu zurückzuschneiden. Und der hat bis jetzt jeden Sommer hervorragend überlebt, auch wenn ich den quasi gar nicht gieße. Aber ansonsten gibt es noch irgendwie Tipps. Also wie kann ich vielleicht auch den Pflanzen so ein bisschen helfen? Ich weiß nicht, ist eine bestimmte Verschattung irgendwie gut? Brauchen die, dass vielleicht nicht so viel verdunstet? Das Thema Mulchen hatten wir eben schon, also auch mit dem Thema Gießen. Was gibt es da vielleicht noch für Tipps?
Also wie gesagt, das A und O ist die Standortwahl. Es gibt keine Standardformel zu sagen, ich sollte das und das machen, weil es kommt einfach unheimlich stark darauf an, welche Pflanze habe ich an welchem Standort. Also man kann Pflanzen unterstützen. Also zum Beispiel, was bei vielen auch der Fall ist, sie sind zögerlich, was das Schneiden angeht. Von Haus aus sind Pflanzen aber gewohnt, dass sie eigentlich angegriffen werden. Also von Schädlingen, von den schlechten Witterungsbedingungen. Das alles sind sie gewohnt und von dem her möchten die meisten Pflanzen auch, dass man sie schneidet. Ja, also das muss jetzt nichts Radikales sein, aber so ein bisschen einfach mal was wegnehmen ist nicht unbedingt schädlich. Ja, also wichtig sind Schnittmaßnahmen zum einen, dann auch wenn zum Beispiel der Lavendel immer gut durch den Sommer kommt, ab und zu eine Portion Dünger freut jede Pflanze, um einfach nicht zu vergreisen, um sich nicht zu verausgaben auch. Und das andere ist natürlich das Gießen. Aber das Gießen, da gibt es halt auch keine Zauberformel, jetzt, was die Menge und die Häufigkeit angeht, weil auch das ist je nach Pflanzenbedürfnis, Lavendel weniger, aber die Hortensie mehr, sehr unterschiedlich. Also da spielt wirklich das Beobachten und sich reinfinden. Ja, als Gärtner sagt man dann, die Kommunikation mit der Pflanze finden, schon auch wichtig, ja.
Gibt es einen Tipp für Dünger? Also welcher Dünger ist gut oder brauche ich für jede Pflanze am besten irgendeinen Spezialdünger oder gibt es irgendwie was wir auch häufig benutzen?
Also ja, es gibt diese Spezialdünger für fast alle Pflanzen, wie man sie ja überall dann so sieht in den entsprechenden Geschäften. Wenn man's, wenn man jetzt jemand ist, der sich im Detail damit beschäftigen möchte, kann man das tun. Ist natürlich sehr aufwendig. Es gibt aber so, sag ich mal, Einheitsdünger. Das ist NPK, nennt sich das. Da ist Nitrat, Phosphat und Kalium drin. Das sind so die drei Bestandteile, die eine Pflanze hauptsächlich braucht, um zu überleben oder zu leben. Die kann man verwenden, wenn man jetzt einen hohen Düngebedarf entdeckt, also feststellt, dann da tut sich gar nichts mehr. Aber was, sag ich mal, relativ einfach sind, sind zum Beispiel Flüssigdünger auf Algenbasis, weil da hat man den Vorteil, man muss nichts groß abmessen. Man macht einfach das Material mit ins Gießwasser rein, in die Gießkanne und kann gießen. Da gibt's eigentlich kein zu viel, zu wenig, weil das reguliert sich von ganz alleine. Also da muss man nicht so genau abmessen und nicht so genau kontrollieren, was habe ich jetzt an Menge da oder nicht oder an Bedarf da. Das ist so das Gießkannenprinzip, sag ich jetzt mal.
Buchstäblich. Ja, man kann ja nämlich auch zu viel düngen, ne? Also das geht da nämlich auch in die falsche Richtung. Ja, beim Thema Bewässerung würde mich nochmal interessieren. Das kriegen wir wahrscheinlich in der Stadt gar nicht hin, weil wir gar nicht so viel zusammenhängende Fläche dann auch haben. Beim Gießen wird ja auch verdunstet ja auch Wasser, gerade wenn man an heißen Tagen gießt. Gibt es da nochmal Tipps, also Zeitpunkt, aber vielleicht auch sowas wie, wie sehen Sie das mit dem Thema Perlschlauch und solche, also so unterirdische Bewässerung. Gibt es da noch irgendwie was, was Sie als Expertin da für den heimischen Garten mitgeben können?
Ja, also ich denke, was jeder Gärtner weiß, nicht zur Hauptsonneneinstrahlung gießen, weil die Blätter natürlich auch verbrennen, sondern das am besten auch wegen Verdunstungsschutz in den frühen Morgen- oder Abendstunden machen. Wobei, da gibt's dann auch immer so ein bisschen Differenzen. Ja, aber die Schnecken kommen dann abends mehr, wenn es leichter ist. Da muss man eben auch abwägen, was für einen besser ist und was machbar ist. Das Mulchen ist natürlich ein ganz großer Vorteil, weil sobald ich Boden bedeckt habe, bleibt die Feuchtigkeit da, wo sie ist. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu mulchen. Was viele kennen, ist Rindenmulch zu verwenden, wobei das vertragen dann halt eben auch wieder nicht alle Pflanzen. Manche möchten dann lieber mineralisches Substrat, was wir im Stadtgebiet relativ häufig verwenden, also Split- und Kalkschotter. Mhm. Hat bei uns jetzt noch den zusätzlichen Schutz, einfach wegen der hohen Salzeintragung in den Beeten, die im Straßenbereich sind.
Das schützt dann ein bisschen. Also das sind keine Schottergärten und keine Steinwüsten. Das ist tatsächlich sozusagen die Alternative zum Mulchen dann.
Das ist Mulch. Das ist mineralisches Mulch. Und auch dieses mineralische Mulch. Also ein Schottergarten ist dann, wenn ich den Boden abdichte und darauf dann Steine ausbringe. Mhm. Aber wir verdichten, tun den Boden nach unten ja nicht abdichten, sondern wir pflanzen in diese Kiesbeete Pflanzen ein, die auch eine schlüssige Bodendecke irgendwann bilden, also die Fläche zuwachsen. Der Schotter ist hauptsächlich dafür da, um eben zum einen die Wärme für diese Pflanzen, die meistens auch relativ wärmeliebend sind, zu speichern und zum anderen eben, um zu verhindern, dass die Feuchtigkeit aus dem Boden verdunstet. Also es sind die entsprechenden Pflanzen an dem passenden Standort. Also es sind Pflanzen, die eben dieses steinige Milieu auch mögen. Ja. Ja, zum Mulchen im Privatgarten, was man ja immer hat, ist Rasenschnitt. Rasenschnitt kann man in dünnen Schichten, also wirklich, also dünn streuen, auf eine Staudenfläche zwischen reinstreuen. Wo man es ein bisschen dicker machen kann, ist dann zwischen den Sträuchern. Hilft auch. Zum anderen tut es auch den Nährstoffeintrag verstärken. Mhm. Allerdings hat es halt einen sehr hohen Stickstoffgehalt. Also wenn man den zu dick ausbringt, dann hat man manchmal auch zu viel des Guten und eben dann viel Stickstoff im Boden. Ja, das ist zum Mulchen. Dann Gießschlauch oder Gießkanne, das ist so eine Sache. Man sagt eigentlich bei Pflanzen lieber einmal eine große Wassermenge oder auch zweimal am Tag eine große Wassermenge auf die Fläche bringen, als immer ein bisschen. Weil das immer ein bisschen hat zur Folge, dass die Pflanzen relativ bodennahe Wurzeln bilden, also kurz unter der Oberfläche, die natürlich bei trockenen Phasen auch schneller wieder austrocknen. Mhm. Also gerade in der Anwachsphase ist es eher von Vorteil, den Pflanzen eine größere Wassermenge in Abständen zu geben, sodass sie wirklich Tiefwurzeln bilden.
Weil dann das Wasser einfach tiefer versickert, als wenn man nur so ein bisschen an die Oberfläche
genau.
macht.
Ja, ja. Okay. Und die Pflanze an sich auch dann einfach Wurzeln in tiefere Bereiche ausbildet und von unten dann auch besser Wasser aus den unteren Bereichen ziehen kann, wie wenn sie in den oberen 2-3 Zentimetern oder 5 Zentimetern nur Wurzel bildet, ist schlechter, wie wenn sie einfach einen tieferen Wurzelbereich sich ja den Raum nimmt, in tiefere Bereiche vorzudringen.
Jetzt, also hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, wir machen ja diese Beete nicht nur, aber auch, weil es einfach schön aussieht, weil es natürlich für das ganze Stadtbild irgendwie wichtig ist, aber auch, weil es eben Einfluss auf das ganze Thema Mikroklima, Artenvielfalt und solche Dinge hat. Was mache ich denn jetzt aber als Taunussteinerin oder Taunussteiner, wenn ich eben vielleicht nur einen ganz kleinen Garten habe oder gar keinen Garten, einfach vielleicht einen Balkon oder wie auch immer? Was kann ich dann machen?
Also was sich immer anbietet, ist einen Topfgarten anzulegen, also einfach mit einzelnen Töpfen oder auch größeren Töpfen, wo man mehrere Pflanzen, die halt gut zusammenpassen, dann einpflanzt, ist eine gute Möglichkeit. Inzwischen, was jetzt auch immer häufig kommt, sind sogenannte Vertikalgärten. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere unser Beispiel schon gesehen. Das hatten wir in Wien vor der Sonnenapotheke. Da stand so ein, ja, sage ich mal, futuristischer Aluminiumturm, der dann aber mit Kräutern und Gemüsepflanzen bepflanzt war. Kann man natürlich auch mit anderen
ein
Sachen
Naschgarten,
bepflanzen.
Ne? Da darf man auch probieren.
Ja, der lädt dazu ein, zu probieren, ja, und zu naschen.
Wird es ihn wieder geben dieses Jahr?
Ja, wir werden das wieder machen.
Ah ja, sehr gut. Also unbedingt ausprobieren, wer das noch nicht gemacht hat.
Genau.
Also das heißt auch auf kleiner Fläche sozusagen eben nicht in die Breite, sondern in die Höhe den Garten anzulegen und im besten Fall sogar noch für irgendwas für Küche und Co. Weil das ist zumindest auch meine Erfahrung. Also gerade Kräuter wie jetzt Thymian, Salbei, was gibt es da noch?
Rosmarin,
genau. Die blühen ja nachher auch wunderbar. Schmetterlinge sind da auch totale Fans von. Und man kann sie auch gleichzeitig noch in der Küche benutzen, also für sich selber. Also und sie sehen wunderschön aus. Also das darf man auch nicht vergessen.
Und duften. Mhm. Haben auch noch den Aspekt des Dufts meistens. Wenn man sie anfasst, dann hat man auch noch ein gewisses Aroma.
Und kommen tatsächlich auch ziemlich gut mit nicht so guten Verhältnissen. Klar, also Sonne brauchen sie, ne? Aber nicht so wahnsinnig viel Wasser und auch bei uns ist immer ein bisschen steinig. Auch das klappt eigentlich ganz gut. Das kommen die Kräuter ganz gut mit klar.
Ja, wer mit solchen Verhältnissen eigentlich auch noch recht gut klarkommt, sind Zwiebelpflanzen. Also ich meine, jeder denkt bei Zwiebeln dann, ja okay, Krokus und Tulpe, aber die Palette ist viel, viel breiter. Also von den Frühjahrspflanzen, sage ich mal, den ganz frühen Sachen wie den Winterling, der schon im Februar blüht, haben wir bis in den Herbst hinein Pflanzen, Zwiebelpflanzen, die dann eben ihre Blühpracht zeigen. Und sie haben den großen Vorteil, dass sie phasenweise relativ gut mit Trockenheit klarkommen durch ihr Speichermedium, die Zwiebel.
Okay, die haben das Wasser schon in der Zwiebel gelagert sozusagen. Okay. Was sind das denn noch außer Tulpen und so? Was gibt es denn da noch so für Sommer und Herbst?
Also was wir aktuell verstärkt für den Sommer pflanzen, sind die Zierlaucharten. Die von ganz kleinen Kügelchen bis so ganz große Giganten heißen die dann zum Teil, also ganz große Kugeln bilden. Dann haben wir die Kaiserkronen, die Dahlien, die wir jetzt im Stadtgebiet zwar weniger verwenden, aber die man natürlich im Privatgarten prima verwenden kann. Was haben wir denn noch? Mumbrezien kommen jetzt mit unserem Klimawandel recht gut klar. Und denen gefällt es sehr gut, wenn es im Sommer sehr warm ist. Also, und im Herbst dann die Alpenveilchen, die Herbstzeitlose. Da gibt es ja, also es gibt eine sehr große Palette an Zwiebeln, die man wirklich vom zeitigen Frühjahr bis spät in den Herbst hinein blühen lassen kann in seinem Garten. Und sie passen auch halt gut zu Stauden. Also wenn man dann sagt, okay, die Staude ist jetzt, weil es so heiß ist, ein bisschen mickrig, die Zwiebel packt es meistens dann doch noch und die kommt halt einfach zwischendrin. Also man kann die super gut kombinieren. Ja, und was noch sehr gut zu Zwiebeln passt, sind auch Gräser, auch zu den Stauden.
Also Gräser?
Gräser, ja. Also hohe Grasarten. Die gibt es ja auch von, sag ich mal, bodendeckend wie das Bärenfellgras, was so klein und kugelig dann ist, bis fast 2 Meter hoch. Gibt es alle Sorten und Arten, breitwüchsig, schmal und für jeden Standort auch.
Und die helfen dann ja wahrscheinlich auch einfach den Boden und die Erde so ein bisschen zu schützen, festzuhalten gegen Regen und gegen die Sonne und die Austrocknung zu schützen.
So Strukturen, die man so nicht hat. Blühpflanzen sind zwar schön und hübsch, aber wie gesagt, die Stauden ziehen ja im Winter alle ein. Die Gräser dagegen kann man dann den Winter überstehen lassen und hat dann, wenn raureif drauf ist, auch nochmal so ein bisschen einen schönen Effekt im Winter.
Das stimmt. Und es ist natürlich auch ein bisschen abwechslungsreich, sodass man auch für die unterschiedlichen Phasen im Jahr immer ein bisschen was zum Angucken hat und nicht nur in den Hauptblühzeiten.
Ja, genau.
Okay, alles eine Wissenschaft durchaus für sich, aber dafür ist das natürlich auch ein Lehrberuf und erfordert viele, viele Jahre Erfahrung, bis das richtig funktioniert. Dafür haben wir ja Profis bei den Stadtwerken. Aber ich glaube, wahrscheinlich mit ein paar Tipps, ein bisschen beobachten und ein bisschen googeln, kriegt man auch für sich zu Hause da eigentlich eine ganz gute Mischung hin.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, dann vielen, vielen Dank, Frau Müller, für die wunderbaren Einblicke und vor allem für die wunderschönen Beete. Ich freue mich jetzt schon auf die jetzt bald mit ihrer Blühpracht uns wieder erfreuen, die verschiedenen Blumen und Stauden und Gräser. Jetzt geht's ja bald wieder richtig los.
Die Krokusse sind schon da.
Ja,
die kann
genau.
Man schon sehen.
Genau. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank. Bis bald. Ciao.
Gern geschehen. Tschüss.
Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.